Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt in eine tiefe Gruft versenkt. So heißt es bei Novalis in seinen Hymnen an die Nacht. Und auch mit diesem Zitat im Ohr hat der Autor Dirk Liesemer seine eigene Hymne zu Papier gebracht in seinem neuen Buch Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte. Ein Jahr lang war Dirk Liesemer unterwegs zu allen nächtlichen Jahreszeiten. Jetzt ist er wach und im Studio. Guten Morgen, willkommen.
Guten Morgen.
Ja, Herr Liesemer, wie wurden Sie denn zu einem Schwärmer, sag ich mal, jetzt durch diese heilige, unaussprechliche, geheimnisvolle Nacht?
Das hat ein wenig gedauert. Ich war ein Jahr lang immer wieder nachts unterwegs und man muss dann erst lernen, sich auf die Nacht einzustellen. Aber das Ganze begann im Grunde vor 3-4 Jahren in Leipzig, als ich dort gewohnt habe und dann nachts durch einen Stadtteil bin, den ich nicht kannte und der sehr dunkel war und ich musste mich orientieren. Und ich habe mich, glaube ich, 2-3 Mal in Anführungsstrichen verlaufen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich lange schon nicht mehr nachts draußen war und dass die Orientierung nachts eine andere ist. Und ich habe mich an meine Jugend erinnert, wo man halt dann noch Nachtwanderungen macht. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und dann hatte ich das Gefühl, die Nacht ist im Grunde so eine Art Terra Incognita, ein unbekannter Kontinent, den es zu entdecken gilt. Und ich war mir gleich gewiss, dass es sicherlich dort eine ganze Menge Dinge gibt, von denen ich keine richtige Ahnung mehr habe.
In welcher Nacht ist Ihnen denn dieses zauberhafte Novalis-Zitat durch den Kopf gegangen? Erinnern Sie sich noch dran?
Das war gar nicht in der Nacht, das war in einer Bahnfahrt auf dem Weg an den großen Stechlin in Brandenburg, wo es dann aber ideal passte, weil es dort tatsächlich sehr dunkel ist und die Region in Brandenburg, das Havelland, aber auch der große Stechlin, das zählt zu den dunkelsten Regionen und Orten in Deutschland.
Ein Jahr lang nachts auf Achse, in Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstnächten. Was war das denn für ein Plan? Wie sind Sie da vorgegangen?
Na, es war erst die Überlegung, ob ich eine große Nachtwanderung mache von Hamburg nach Wien und immer nachts unterwegs bin und tagsüber schlafe. Aber dann dachte ich, dass mir sicherlich eine ganze Menge entgeht, was jenseits des Weges liegt. Und außerdem wäre ich nur in einer Jahreszeit unterwegs gewesen und das war mir zu wenig. Und der Plan war dann, ich lasse mich durch das Jahr und durch die Nacht treiben und schau mal, was passiert. Und das war auch gut, weil im Mai, Juni, Juli sind die Glühwürmchen unterwegs und die großen Meteoritenströme beispielsweise sind erst im August und anderes passiert einem im Winter erst. Und das war der Plan, einfach mal schauen.
Ja, auf den Sommer kommen wir gleich noch speziell, aber am Anfang schreiben Sie, je mehr ich recherchierte, desto klarer wurde mir, wie sehr uns Menschen die Nacht abhanden gekommen ist. Was haben Sie hier beobachtet? Haben wir die Nacht ja im gewissen Sinne verloren, weil wir sie in der Regel ja taghell machen?
Ja, zum einen das und zum anderen denke ich, jedenfalls ging es mir so und auch vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wir haben eigentlich falsche Vorstellungen von dem, was in der Nacht draußen los ist. Wir alle haben schon früh Märchen und Sagen gehört. Wir kennen solche Redewendungen wie jemand ist ein helles Köpfchen oder man hat dunkle Vorahnungen, sprich, dass dieses Hell-Dunkel in unserer Sprache tief verankert ist, ohne dass wir drüber nachdenken. Wir alle kennen Krimis, wir alle kennen Thriller und Aktenzeichen XY und Horrorfilme und die prägen, ob wir es uns zugeben wollen oder nicht, unsere Vorstellung von der Nacht.
Und die werden immer abends gesendet.
Die werden immer abends zur Dunkelheit gesendet. Sowas guckt sich niemand an, wenn sozusagen die Sonne vom Himmel strahlt. Dann fehlt einfach der Thrill und man müsste das Rollo runterlassen.
Ich meine, von diesem Gedanken des Hellen kommen Sie natürlich auch dann ja logisch zum Licht der Vernunft, der Aufklärung, die den Menschen ja vom Dunkel der Unmündigkeit und des Unverstands befreien sollte. Da sehen Sie schon einen Zusammenhang, ne?
Das war so eine These, die ich immer mal wieder nachts hatte, dass es ja so eine gewisse Parallelität gibt. Also die Aufklärung mit Kant und anderen, das war im 18. Jahrhundert vor allem. Und die Erleuchtung der Welt oder der Nacht und der Städte, das war dann mit der Erfindung der Glühbirne vor allem, ein bisschen vorher auch schon mit den Gaslaternen. Aber das war dann auch so etwas parallel, 18., 19. Jahrhundert. Und dann stellt man sich schon die Frage, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber da ich kein Philosoph bin, zumindest nicht in erster Linie, habe ich diese Frage gestellt, ohne dann sie zu beantworten.
Man liest jetzt nun eine Fülle herrlicher Impressionen in Ihrem Buch, auch philosophischer Überlegungen. Aber Sie haben sich auch früh dazu entschieden, das ja nur durch die nächtliche Natur zu stapfen, so im Selbstmodus, nicht so recht reicht für ein Buch, ne? Sie haben sich dann mit weiteren ja, Nachtmenschen verabredet. Wen haben Sie denn da so getroffen?
Also ich habe mich das nicht getraut, ein Buch Wanderung nur für mich durch die Nacht zu unternehmen, weil das wird schon klar, wenn man dann draußen ist, ist es still, man sieht relativ wenig, der Raum bekommt so eine gewisse Dreidimensionalität, behält er zwar, aber es wird dann doch irgendwie anders und es wäre ein sehr stilles Buch geworden und ich habe dann alle möglichen Leute getroffen. Das waren ein Spinnenforscher, das waren Esoterikerinnen, das war auch ein Geräuschekünstler in Zürich, der mir die Töne der Nacht beigebracht hat und das waren Astronomiefotografen und viele andere.
Was war denn das mit dem Spinnenforscher?
Ach ja, das war so ein bisschen eine Spinnerei, weil also ich hatte irgendwo in einer Dokumentation gehört, dass viele Spinnen, ein Großteil der Spinnen nachtaktiv ist. Und dann dachte ich, okay, das ist zumindest ein Aspekt, der ziemlich überraschend ist. Und ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich diese Spinnen nur draußen lasse, weil ich sie vielleicht selbst nicht so toll finde. Und ich wollte dagegen meine eigenen Vorurteile gegen ankämpfen. Und
aber mal ganz doof gefragt, wie sieht man denn die, wenn es dunkel ist?
Naja, so ganz dunkel und finster ist es ja nicht.
Also, eine Spinne?
Naja, die Nacht ist nicht...
aber eine Spinne dann zu sehen, schon Respekt.
Naja, man findet Spinnen ja überall. Man findet sie in Ritzen, man findet sie unter Laternen, man findet sie an hell bestrichenen Wänden. Also ich war überrascht, wo man überall Spinnen findet. Damit hatte ich selbst nicht gerechnet.
Die ganzen Nachtjahreszeiten, Dirk Lesemann, die können wir jetzt nicht in den Blick nehmen. Bleiben wir mal aktuell bei den Sommernächten. Das sind wohl für viele Menschen die schönsten. So draußen im T-Shirt sitzen und in die Nacht schauen, laue Luft. Was zeichnet denn für Sie eine Sommernacht besonders aus?
Naja, das ist, wie Sie sagen, das ist das Laue, dass man draußen sitzen kann, dass man auch lange draußen sitzen kann, ohne dass es einem kalt wird, dass man das auch mit Freunden oft machen kann. Und wenn dann noch der Sternenhimmel zu sehen ist, dass man im Grunde sich auf die Wiese langlegen kann und sich in dem Sternenhimmel verlieren kann, dass man hinausschaut und dass man so die Zufälligkeit dieser eigenen Existenz verspürt und die Zufälligkeit des Planeten und dass man sich vielleicht auch mal so Fragen stellt, wer sind wir und was soll das Ganze? Und gleichzeitig sind die Sommernächte finsterer, viel finsterer als die Winternächte, die zwar länger sind, aber im Winter sind keine Blätter an den Bäumen und wenn man im Sommer durch einen dunklen Wald geht, eben einen, der voller Blätter ist, dann sieht man zum Teil wirklich gar nichts mehr.
Welches war denn Ihre schönste Sommernacht, die Sie erlebt haben?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht den anderen Protagonisten gegenüber, aber man muss sich ja jetzt entscheiden bei so einer Frage. Und das war mit Andres Bossart durch Zürich. Das war nachts um 2-3 Uhr, wenn gewissermaßen der Murmelstrom nachlässt, also dieses Gemurmel der Menschen, wenn es wirklich sehr still wird. Und dann erlebt man Zürich ganz anders. Zürich hat 1200 Brunnen und diese Brunnen hört man tagsüber nicht, weil sie einfach durch sehr viele andere Geräusche übertönt werden. Und nachts hört man diese Brunnen und dann hört man nicht nur einen Brunnen und auch nicht nur aus einer Entfernung von 50 Zentimetern bis einem Meter, sondern tatsächlich aus einer Entfernung von 10 Metern. Und dann gibt es Punkte in dieser Altstadt, da hört man 3 bis 4 Brunnen aus verschiedenen Richtungen, die alle unterschiedlich klingen. Und das war schon ein besonderes Erlebnis, da einmal darauf aufmerksam gemacht zu werden.
Ein Sommerkapitel heißt aber auch recht prosaisch unter Wildschweinen. Die sind auch immer wieder Thema als nächtliche Begleiter. Wieso denn?
Naja, anfangs gar nicht, weil es war gewissermaßen Angst oder ein Respekt vor Wildschweinen gehabt. Ich habe mir auch eine Pfefferspray besorgt, was ich dann aber nie mitgenommen habe. Und das erste Mal, dass ich einem Wildschwein begegnet bin, das war ein sehr friedlicher Abend und ich war gar nicht drauf eingestellt. Und ich bin da mit einem Fahrrad unterwegs und es war so stockfinster, dass ich dann tatsächlich irgendwann das Licht angemacht habe, was aber tatsächlich auch nicht viel brachte. Und plötzlich war neben mir ein tiefes Grunzen zu hören und dann habe ich mich wahnsinnig erschreckt, habe das Fahrrad angehalten. Natürlich war sofort finster, weil das Licht am Fahrrad ging aus und das war so der Moment, in dem ich dachte, okay, vielleicht sollte man doch etwas mehr Respekt vor diesen Tieren haben. Und dann habe ich mit einer Waldpädagogin war ich mal draußen, die mir beigebracht hat, wie man sich bei Wildschweinen verhält.
Jetzt haben Sie aber das Pfefferspray unterschlagen.
Ja, das
haben Sie auch dabei gehabt.
Ne? Nee, das hatte ich gekauft und habe es dann aber gleich im Schrank verstaut, weil es war mir dann doch etwas peinlich, durch deutsche Wälder mit einem Pfefferspray zu laufen.
Und Wildschweine sollen wie Maggi riechen. Da musste ich ja echt schnuppern, als ich das las.
Daran erkennt man die, weil die Wildschweine, wenn sie draußen in der Natur sind, die können sich sehr leise verhalten und man bekommt das eventuell gar nicht mit, dass da welche in der Nähe sind. Und wenn man dann Maggi draußen riecht, also Liebstöckel, dann weiß man, entweder sind die wirklich noch direkt in der Nähe oder sie waren gerade noch da.
Ihr Buch, Herr Dirk Lesemann, ist auch bebildert mit kann man sich vorstellen, natürlich prachtvollen, berührenden Nachtszenen. Sie haben viele selbst mit der Kamera aufgenommen, kamen sich dabei aber interessanterweise bisweilen als ja so eine Art Scharlatan vor. Als Karl May bezeichnen Sie sich, also als einer, der beschreibt, was er selber gar nicht erlebt hat. Ich habe mich gefragt, was hat er denn da so für Zweifel gehabt? Ich meine, Kamera ist doch, das Kameraauge lügt doch nicht.
Aus Sicht der Kamera lügt das Auge nicht, aber die Kamera zeigt einem, wenn man sehr lange belichtet, 15 Sekunden oder länger, dann Dinge, die man selbst nicht sieht. Also ich war an der Stelle, war ich auf Amrum unterwegs. Ich habe einen Horizont gesehen, ich habe den Sternenhimmel gesehen und ich habe unten ungefähr einen Bohlenweg ausmachen können. Und als ich dann ich habe einfach nur die Kamera aufgestellt, um zu gucken, ob ich das auch in dem Dunkeln bedienen kann. Und war dann doch sehr überrascht, dass sich auf einmal vor mir eine doch recht farbige Landschaft entfaltete.
Ja, ich meine, Amrum, das war ein Strandspaziergang, ne? Da eine Wattwanderung. Da habe ich mich auch gefragt, da siehst du doch gar nichts eigentlich nachts. Also was ist denn da der Reiz?
Naja, genau das ist der Reiz, dass man das Gefühl hat, man ist auf dem Meeresboden unterwegs, man ist nicht mehr auf Land, man ist natürlich auch noch nicht im Meer. Und einerseits diese Gefahr und diese Vorstellung, wenn jetzt plötzlich das Meer kommt. Und der Reiz besteht gerade darin, so, es war kein Spiel mit einer Gefahr, war dann doch so dieses Ausgesetztsein der Natur. Und also so, das war eine sehr existenzialistische Erfahrung und das war eben auch das Spannende.
Ein bemerkenswerter Effekt war auch, dass Sie sich anscheinend zum Social-Media-Abstinenzler entwickelten bei diesen Nachtwanderungen. Also Sie haben sich abgemeldet bei Facebook, Twitter und anderen Portalen und schließlich sogar Ihr Smartphone eingetauscht gegen ein schlichtes Handytelefon. Was ist denn da mit Ihnen passiert?
Ja, es gibt ja den schönen Spruch, dass eine Reise einen Menschen verändert. Und in dem Fall war das, was ich unternommen habe, tatsächlich kein Urlaub, sondern eine Reise. Und das war eine Nacht im Erzgebirge und ich habe eine Familie besucht, die mir viel über Hehmänner und weiße Frauen und Butterhexen erzählt hatte und die im Grunde noch in einer gewissermaßen anderen Zeit gelebt haben, die kein Telefon hatten, kein Internet hatten, kein Social Media und ich habe gemerkt, das geht auch ohne und ich habe den Jungen beobachtet in der Familie und der war gar nicht so angetriggert durch das permanenten Daddeln und ich habe dann gemerkt, so, der kann sich ganz anders auf Bücher noch einlassen, als ich das heute kann und dann habe ich gemerkt, so, man ist ja durch die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien, permanent davon abgehalten, sich auf irgendetwas länger zu konzentrieren. Und dann habe ich auch angefangen, alles abzuschaffen, zumal ich nachts gemerkt habe, dass es, wenn man diese Stille hat, dann sollte man sich auf die Stille einlassen und dann sollte man nicht permanent gucken, was jetzt auf Spiegel Online in der Taz oder beim Handelsblatt Neues vermerkt wird.
Und sind Sie denn dabei geblieben, Herr Liesemer, immer noch das Smartphone wirklich abgeschafft?
Ich habe kein Smartphone. Ich hatte am Anfang kurze und heftige Phantomschmerzen. Ich habe so ein Handy für 10 Euro aus dem Kaugummiautomaten gewissermaßen. Ich habe noch einen Instagram-Account, den ich aber nicht wirklich benutzen kann, wenn man kein Smartphone hat. Also ich bin dabei geblieben, ja.
Nach all den Spaziergängen und Wanderungen fühlte ich mich wie nach einem Auslandsjahr. Das schreiben Sie auch, dass man unternimmt, um eine neue Sprache zu lernen. Das schreiben Sie am Schluss. Was haben Sie denn für eine neue Sprache erworben?
Naja, sehr rudimentär habe ich erfahren, wie man sich in der Nacht orientiert, was man erleben kann, was man in der Nacht hört und wie diese Geräusche zu deuten sind. Beispielsweise, wenn es dann mal neben einem knackt oder wenn es raschelt, das muss nicht immer etwas Größeres sein. Das muss kein Dachs sein, kein Wildschwein oder kein Hase. Das kann auch einfach mal ein Frosch sein, der aber so wahnsinnig laut ist, weil man nachts halt keine anderen Geräusche hört und sich alles unmittelbarer anhört und alles größer, als es tatsächlich ist. Und das war so eine dieser Sachen. Und dann habe ich über Meteoriten gelernt, ich habe über Sternbilder gelernt. Und all das nehme ich mit, aber natürlich wie bei einer Sprache, man muss dranbleiben und man muss sich permanent und immer weiter damit auseinandersetzen.
Dirk Liesemer, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Alles Gute für Sie und Ihr Buch Streifzüge durch die Nacht, wie ich unsere Heimat neu entdeckte, im Malik Verlag erschienen mit 272 Seiten für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur.
Schwarz, Afrodeutsch, Ausländer, Kanake.
Wie wir reden, zeigt auch, wie wir denken.
POC, Weiß, People of Color.
Aber wie dekolonisieren wir Sprache? Wie wollen wir selbst genannt werden? Wie nennen wir andere?
Wortewandel. Sprache ohne Rassismus.
BIPOC, intersektional.
Migrationshintergrund.
Ich bin Raphael, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, wohne seit mehreren Jahren in Köln. Köln ist eine der vielen Stationen in Deutschland. Ich bin nämlich mit 15 aus Polen nach Deutschland migriert.
Ich bin Lambros oder Konstantin Bukuras. Also ich bezeichne mich manchmal als Mensch mit Migrationshintergrund, bin aber dazu übergegangen, Ausländer zu sagen. Denn ich habe festgestellt, dass dieses sehr technokratische Wort Mensch mit Migrationshintergrund viel zu sperrig ist, aber auch mir geheuchelt erscheint. Also man möchte da was politisch Korrektes mit ausdrücken, versucht aber vielleicht eine Intention oder eigenen Rassismus dahinter zu verstecken. Und das gefällt mir nicht. Da bin ich lieber von vornherein der Ausländer. Dann weiß ich, woran ich bin, wenn jemand das benutzt. Wie ein richtiger, vollwertiger Inländer fühle ich mich ohnehin nicht.
Ganz zu Anfang, als ich nach Deutschland gekommen bin, war das nicht so selbstverständlich, dass ich einen Migrationshintergrund habe, weil ich auch migriert bin. Und dann habe ich mich immer auch gefragt, okay, wie lange behalte ich denn irgendwie auch bei? Das hat sich aber irgendwann auch verändert, weil ich festgestellt habe, dass es eigentlich auch gar nicht so wirklich nur um diesen Migrationshintergrund ging, also die Frage, woher ich komme, sondern es stellte sich heraus, dass es irgendwie um mehr als nur das ging. Häufig mache ich die Erfahrung, dass es gar nicht so wirklich darum geht, zu erfahren, auch woher ich komme, also meine Herkunft, gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich viel entscheidender ist dann am Ende so eine Bestätigung dessen, was die Person irgendwie über mich imaginiert hat und mir irgendwie zugeschrieben hat. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich selbst so eine Strategie entwickelt, an die Sache so ranzugehen, dass ich einfach jedes Mal, wenn mich jemand fragt, woher ich komme, irgendwas anderes erzähle, weil es letztendlich ja völlig egal ist und die Personen am Ende irgendwie mit allem total happy sind.
Mein Name ist Aditya Balamurali. Ich habe Wurzeln aus Sri Lanka, bin 24 Jahre alt und ich würde mich mit dem Begriff Mensch mit Migrationshintergrund schon identifizieren, weil ich lange Zeit damit gehadert habe, weil das ein Andersstellungsmerkmal definitiv war oder ist. Inzwischen kann ich aber dieses Alleinstellungsmerkmal positiv sehen, weil ich stolz auf das bin, was ich erfahren habe. Auch, was meine Eltern erfahren haben, wir haben halt diesen Background.
Wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Person interessiert sich wirklich für mich als Person und nicht ausschließlich für diesen einen Marker, und zwar meine Herkunft, sondern für alles andere, was mich als Person auch ausmacht, dann ist das Sprechen natürlich total problemlos auch möglich, weil ich natürlich auch irgendwie Interesse daran habe, auch mein Gegenüber besser kennenzulernen, und finde es auch total toll, wenn Menschen natürlich auch an meiner Geschichte Interesse zeigen und auch mehr über mich erfahren wollen.
Mir geht es einfach nur um Ehrlichkeit. Und um eine Eigenbeschreibung, die vielleicht zutreffend ist. Mensch mit Migrationshintergrund versucht ja eigentlich, einen bestimmten Kulturraum zu bezeichnen, meist ja Menschen aus dem Nahen Osten. Und das soll irgendwie kaschiert werden, dass man eigentlich die meint. Also ein Belgier ist jetzt natürlich nicht damit gemeint, also Expats und wahrscheinlich auch keine Italiener mehr, obwohl die auch mal die schlechten Ausländer waren in Deutschland. Das vergisst man hier immer ganz, ganz gerne. Italiener, Griechen, Jugoslawen waren sehr gerne die schlechten Ausländer. Ich bin griechischstämmig.
Ich bezeichne selbst Menschen nie mit oder ohne Migrationshintergrund, wenn ich das nicht muss. Vor allem in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit sind wir sehr, sehr häufig mit diesen Kategorien konfrontiert. Und ich versuche immer, diese Kategorie auch wirklich sehr kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren, worum es da eigentlich dabei geht, wenn wir diese Kategorien abfragen.
Tatsächlich nutze ich eher in dem kommunikativen Kontext Person of Color. Während ich aber, wenn ich über kulturelle Sachen rede, dann benutze ich habe einen tamilischen Migrationshintergrund. Weil ich glaube, dass ich dann so bildlich gesprochen halt diesen Hintergrund habe und mich halt vor diesem Hintergrund aufhalte. Und dadurch strahlt dieser Background halt immer, während ich mich bewege, mit mir mit.
Wortewandel, Sprache ohne Rassismus. Unsere Serie hier am Deutschlandfunk Kultur, die Stimmen hat Noelle O'Brien Cooker für uns gesammelt. Sie finden sie alle auch auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de/Wortewandel. Und auch das jetzt sollten Sie nicht verpassen.
It is the path of relentless struggle.
Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF Audiothek oder unter deutschlandradio.de/Denkfabrik.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir bleiben literarisch in Frankreich mit einem neuen Roman von dort, jetzt auf unserem Studiotisch, an dem auch unser Kritiker und Lesart-Kollege Dirk Fuhrich Platz genommen hat. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Die Tanzenden heißt das Buch in Übersetzung. Victoria Maas ist die Autorin. Ich kannte sie bislang nicht. Beim Nachnamen allerdings, da könnte es bei manchen klingeln. Gell?
Ja, vor allem bei frankophilen Menschen auch in Deutschland. Denn es gab mal die Sängerin Jeanne Maas in den 80er, 90er Jahren, hatte die einige Hits. In Frankreich ist das eine Pop-Ikone. In Deutschland, wie gesagt, jetzt nur bei eingeweihten Frankreich-Freunden ein Name. Und Victoria Maas ist eben die Tochter dieser berühmten Sängerin und die hat dieses Buch geschrieben, das in Frankreich ein großer Erfolg gewesen ist. Ein Debütroman mit großem Erfolg.
Wovon erzählt denn nun die Victoria Maas? Wer sind denn diese Tanzenden? Worum geht's?
Ja, die Tanzenden sind Frauen, die in einer Heilanstalt leben. Und die Heilanstalt ist das berühmteste und auch berüchtigste Krankenhaus Europas damals gewesen, im 19. Jahrhundert, die sogenannte Salpêtrière. Heute ist das ein mehr oder weniger normales Krankenhaus, ein riesiger Komplex im Südosten von Paris. Dort wurden, wie gesagt, vor allem Frauen eingewiesen, Frauen, die hysterisch waren, die irgendwie nicht in die Gesellschaft passten, die man als verrückt bezeichnet hat. Und es gab berühmte Mediziner, die dort Experimente gemacht haben. Jean-Martin Charcot, ganz wichtiger, bekannter Mediziner, der wird auch in dem Roman genannt, der hat Hypnose-Experimente gemacht mit den Frauen. Aber aus ganz Europa kamen da auch Menschen wie Sigmund Freud hat sich dort auch informiert und studiert an diesem Institut. Also, und dieses Institut nimmt sie als Grundlage für ihren Roman. Dort gibt es einige Protagonisten, die dort in dieser Heilanstalt sitzen.
Und was wird dann erzählt für eine Geschichte?
Ja, also der Roman läuft auf einen sogenannten Ball zu, deswegen die Tanzenden auch, muss man noch kurz dazu sagen. Das ist ein Ball zur Mitfastenzeit, also eigentlich nach dem eigentlichen Karneval. Dort kam die bessere Gesellschaft in diese Salpêtrière und hat sich eigentlich ergötzt an den Irren, wie man sie bezeichnet hat, weil die haben dann irgendwelche Sachen aufgeführt. Also es war eine Art Maskenball. Und es geht aber dann darum in dem Buch, dass die schrecklichen Zustände in dieser Salpêtrière gezeigt werden. Also wie die Frauen gedemütigt werden, wie sie in Zellen gehalten werden, wie man Experimente eben mit ihnen macht, wie sie gar nicht als menschliche Wesen letztlich behandelt werden, sondern so als entweder Zirkuspferde oder als Labor. Mäuse, könnte man sagen. Also das wird sehr drastisch beschrieben. Und die Protagonistin ist eine junge Frau, die will einfach nicht heiraten. Die will ihrem patriarchalischen Vater nicht gehorchen und irgendeine Ehe eingehen. Kommt aus großbürgerlichen Verhältnissen. Und der Vater steckt sie dann eben in diesen Frauenknast, kann man sagen.
Ich wollte gerade sagen, also das heißt, es ist eigentlich ein Frauengefängnis, das da geschildert wird.
Ja. Ja.
Und was wird da jetzt aber auch für ein Buch draus, Dirk Furich? Ist das dann sozusagen eine harte Gesellschaftsstudie aus natürlich vergangenen Zeiten? Oder auch ein feministisches Werk? Ein französischer Kritiker hat es ein unentbehrliches Buch genannt. Für was denn unentbehrlich?
Ja, also ich würde sagen, Sie haben mit beiden Sachen schon recht. Es ist eine Gesellschaftsanalyse. Es ist auch ein feministisches Werk. Also es wird gezeigt, wie die Gesellschaft mit Frauen umging, die eben sich nicht eingefügt haben in das vorgegebene Bild. Also sowohl aus der bürgerlichen Gesellschaft, die hat man dann als hysterisch und verrückt bezeichnet, oder eben auch arme Frauen, Bettlerinnen, Frauen, die ein Kind bekommen haben, ohne verheiratet gewesen zu sein. Es wurde da alles reingestopft und das zeigt die Autorin in einer ziemlichen Drastik und zeigt das auch sehr plastisch, auch mit ein paar sehr gut gezeichneten Frauenfiguren, unter anderem eben Eugenie, die aus dieser großbürgerlichen Familie da reinkommt. Also das ist schon sehr eindringlich und auch sehr faszinierend. Und man kennt eben diese Zustände oder man kannte diese Zustände in diesem Krankenhaus jetzt nicht in dem Detail. Das ganze Buch könnte ganz toll sein, ein toller Roman und eben unentbehrlich, weil man da eben so viel lernt auch über diese historische Epoche. Nur irgendwie gibt es so einen seltsamen Weg, weil die Eugenie, die ist nämlich nicht einfach nur irgendwie nonkonformistisch, sondern die spricht auch mit Toten. Und das wird in diesem Buch, in diesem Roman doch sehr unkritisch dargestellt. Also es wird so getan, als wäre das ein Faktum und sie sieht dann auch immer Dinge in der Zukunft voraus und so weiter. Also, und dadurch kriegt dieser Roman so ein bisschen eine seltsame esoterische Schlagseite. Also eigentlich ist es ein aufklärerisches Buch, würde man denken, denkt man am Anfang. Aber dass das am Schluss so überhaupt nicht aufgelöst wird mit diesem Übersinnlichen, also das ist etwas seltsam.
Wie schreibt denn die Victoria Maas? Wie liest es sich jetzt so jenseits ihrer inhaltlichen Kritik auch in der Übersetzung?
Ja, es liest sich fesselnd, es liest sich schnell, es ist sehr gut übersetzt, würde ich sagen. Es ist einfach ein Roman, in den man sich hineinfallen lässt. Man möchte auch diese Geschichte kennenlernen, man wird sprachlich da sehr hineingezogen und das ist fesselnd und so weiter. Aber wie gesagt, den Einwand, den ich schon formuliert habe, also ein unentbehrliches Buch, würde ich jetzt nicht so sagen, es ist ein bisschen ein Tick unaufklärerisches Buch vielleicht.
Danke, Dirk Furich, über Die Tanzenden, den Roman von Victoria Maas, jetzt auf Deutsch, übersetzt von Julia Schoch. Erschienen ist das Buch im Piper Verlag, hat 236 Seiten, kostet 20 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Dirk Furich lesen Sie wie immer nach unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
So, das war unsere Arbeitseinheit zum Thema prägnanter Lebenslauf. Oder wie nutze ich den 90-Sekunden-Spot der Selbstdarstellung am besten? Gibt es noch Fragen?
NASA-Ingenieur? Der neulich...
Hatte der auch mit dem Mond zu tun?
Ja, der war aus Wolfhagen. Ein kleiner Junge aus Wolfhagen.
Und dann hatte er mit dem Mond zu tun?
Ja, hatte er mit dem Mond zu tun. Er kam aus Florida mit seiner Frau. Eine Weitreise.
Ja, eine Weitreise.
Er sagte, wenn sie ein Paar in den Weltraum schicken, dann kann man sicher sein, dass nichts passiert ist. Da!
Ja?
Die Küsse fliegen schneller vorbei, als sie platziert werden können.
Dann sind sie sozusagen... andauernd unterwegs, diese Küsse?
Mhm.
Wie hieß der Mann nochmal?
Ralf?
Sommerbücher.
Ich bin Stefanie von Oppen, Redakteurin bei der Lesart. Ich empfehle das Buch Zusammen sind wir unbesiegbar von dem slowakischen Autor Peter Balko. Es ist eine Art Huckleberry Finn und Tom Sawyer Geschichte. Zwei sehr unterschiedliche Jungen stehen im Mittelpunkt. Der eine, Leviathan, ist sehr dick und eher ein Träumer. Und der andere, Kapja, steht mit beiden Beinen auf dem Boden und prügelt sich zum Beispiel gern. Sie leben in einem Städtchen, Loschons, an der ungarisch-slowakischen Grenze, dessen bewegte, ja traumatische Geschichte immer wieder durchschimmert. Und die beiden Jungen erleben dort ihre Abenteuer, ihr Erwachsenwerden. Und es ist sehr berührend, wie die unverbrüchliche, ja rührende Liebe zwischen den beiden beschrieben wird. Und toll an diesem Debüt ist auch die kreative und fantasievolle Sprache des Autors. Als ich geboren wurde, zersprangen im Kreissaal alle Glühbirnen. Das ist ein Satz von Leviathan, dem dicken, fantasievollen Jungen. Und der wünscht sich einfach so wahnsinnig, was ganz Besonderes zu sein. Und das schimmert in dem ganzen Buch immer wieder durch. Und dieser Satz ist einfach sehr bezeichnend für diesen Jungen, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird. Man sollte das Buch am besten in der herrlichen Landschaft in der Slowakei lesen, die immer eine Reise wert ist.
Das Sommerbuch von Stefanie von Oppen. Zusammen sind wir unbesiegbar von Peter Balko. Im Czolner Verlag ist der Roman erschienen. Aus dem Slowakischen hat Sorka Siklamini die 156 Seiten übersetzt. Sie kosten 19 Euro. Und hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur ist jetzt Zeit für unseren wöchentlichen Hörbuchtipp. Und da geht es um einen Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. So heißt ein neues Kinderbuch von Marc-Uwe Kling, dem Superstar mit seinen Känguru-Chroniken, die ja auch als Hörbuch sensationell erfolgreich waren. Logisch wurde jetzt dieses neue akustische Erlebnis schon von vielen Fans heiß erwartet. Auch von unserem Spezialisten Georg Gruber. Er hat sich jetzt diesen Opa und seinen Wasserkocher angehört, aber auch eine frühere Produktion dazugelegt.
Ich, sagte der Opa traurig, ich habe den Wasserkocher auf den Herd gestellt. Aus Versehen.
Die Oma, die man jetzt gleich hört, erinnert stark an das berühmte Känguru.
»Na, das ist ja wieder ein tolles Ding«, sagte die Oma.
»Was heißt denn hier wieder?«,
fragte der Opa. Und dann sagte er,
»vielleicht müssen wir Mama das nicht erzählen.«
Dramatischer wird es nicht. Die Geschichte ist schnell erzählt. Oma und Opa sind zu Besuch. Der Wasserkocher auf dem Herd, der schmilzt und stinkt, durchbricht den eingespielten Tagesablauf der Familie. Und dann ist auch noch der Braten missraten. Also wird improvisiert, es gibt Pizza.
Während sie auf die Pizza warteten, verschwand Papa im Schuppen und zerrte gleich darauf die Tischtennisplatte hervor. Alle schnappten sich einen Schläger und spielten Rundlauf. Das kennst du bestimmt. Da rennt man zusammen um die Platte und schlägt abwechselnd auf den Ball, bis man von Max rausgeschmettert wird.
Am Ende wird im Garten gezeltet. Nicht sehr spannend und auch von dem subversiven Humor der Känguru-Chroniken keine Spur. Marc-Uwe Kling erzählt hier einfach eine freundliche kleine Familiengeschichte. Und natürlich spricht er alle Rollen selbst, gewohnt gekonnt. Das Chaos als Chance und keiner ist wirklich sauer. Nur ist die Geschichte damit letztlich leider etwas langweilig geraten. Was eine kleine Enttäuschung für echte Marc-Uwe Kling-Kenner ist. Da hatte das Vorgängerhörbuch, das vor 2 Jahren erschienen ist, deutlich mehr Charme. Dieselbe Familie musste damals damit umgehen, dass die Oma aus Versehen das Internet kaputt gemacht hatte. Was daraus folgte, hatte mehr Witz und Situationskomik. Und die Dialoge schon fast Loriot-Format.
Klick, klick,
sagte der Opa. Und dann sagte er,
geht nicht.
Ging nämlich nicht.
Wahrscheinlich müsste man das Internet mal aufschrauben,
sagte der Opa.
Aber ich habe mein Werkzeug nicht dabei.
Man kann das Internet nicht einfach so aufschrauben, sagte Max.
Nee, sagte die Oma. Der Opa hat ja sein Werkzeug nicht dabei. Das ist schade, wo ich ihm doch noch gesagt habe, er soll es mitbringen.
Da lassen,
sagte der Opa.
Ich soll's da lassen, hast du gesagt.
An die Oma, die das Internet kaputt gemacht hat, kommt der Opa mit dem Wasserkocher also nicht ran, trotz ähnlichem Setting. Gerettet wird die aktuelle CD allerdings von der Geschichte vom Neinhorn, einem kleinen Einhorn, das immer Nein sagt.
Seine Mähne war bauschig, sein Fell super flauschig, sein Kopf, sein Schwanz, sein Horn, seine Füß. Alles an ihm war schnickeldi-schnuckelig süß. Trotzdem hatte es oft das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Drum sagte es meist nichts und wenn doch, dann sagte es Nein.
Ist es die Trotzphase oder schon die Pubertät? Man weiß es nicht.
Ich will, sagte das Neinhorn, bloß meine verdammte Ruhe. Oder ist das etwa zu viel verlangt?
Ist es. Das Neinhorn haut deshalb von zu Hause ab und begegnet so dem Wasbären, einem Waschbären, der immer was fragt, und dem Na Hund, einem Hund, der immer Na Und sagt. Zusammen befreien sie eine Prinzessin aus einem Turm, die immer Doch sagt, die Königstochter. Feiner Sprachwitz, der auch etwas Anarchisches hat. Denn Marc-Uwe Kling erzählt humorvoll verpackt auch davon, dass man sich nicht anzupassen braucht und dass das Leben mit Freunden, die dich akzeptieren, wie du bist, noch schöner ist. So könnte man diese moderne Fabel interpretieren, auch wenn das Neinhorn das gar nicht so verstanden haben will.
So, das war die Geschichte vom Neinhorn und seinen Freunden. Ich habe das Neinhorn gefragt, ob die Geschichte nicht noch eine Moral braucht, etwas, das man aus ihr lernen kann, aber das Neinhorn hat gesagt, nein.
Die Kinderhörbücher von Marc-Uwe Kling. Georg Gruber hat sie für uns angehört mit einer klaren Empfehlung für den Einstieg. Mit der Oma, die das Internet kaputt gemacht hat, vor 2 Jahren ist diese CD erschienen und jetzt die aktuelle vom Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Erschienen bei Silberfisch Hörbuch Hamburg. Die Bilderbücher dazu, die bringt der Carlsen Verlag heraus. Und ja, das war die Lesart für heute hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.